Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, über den Epheserbrief zu predigen. Ich dachte mir, der Epheserbrief, das ist so ein gewaltiger Brief. Und der Lobpreis Gottes, so am Anfang des Epheserbriefes, der ist sowas Gewaltiges, dann wollte ich darüber predigen. Aber irgendwie saß ich eine ganze Woche vor dem Ding und das Blatt war immer noch leer. Und dann wurde ich irgendwie verunsichert. Und dann dachte ich mir, nee, dann muss es halt dieser Text noch nicht sein. Und dann blätterte ich so in meiner Bibel rum und dann habe ich einen Abschnitt gefunden, der mich einfach nur sofort gepackt hat. Dann dachte ich mir so, ja, das muss dieser Abschnitt sein. Und dieser Abschnitt, der passt heute so gut zu unserem Gottesdienst. Christian hat das schon so eingeleitet und das Abendmahl, was wir jetzt gerade hatten, wo wir wirklich an Jesu Leiden und Sterben gedenken können, das passt einfach so wunderbar zu diesem Text. Und ja, in meinem heutigen Abschnitt geht es um einen Menschen, der erkennt, dass er verloren ist, der sich aber nicht selber retten kann. Und dann geht es in meinem Abschnitt auch noch darum, um einen großen Gott, der gekommen ist, um diesen verlorenen Menschen zu suchen und zu retten. Und diesen Abschnitt, den kennen wir alle. Diesen Abschnitt finden wir nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Den lese ich mal kurz vor. Und er ging hinein und zog durch Jericho, also Jesus. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus, stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Kerngedanke in diesem ganzen Abschnitt ist eigentlich nicht schwer herauszufinden. Wir kennen die Geschichte immer unter dem Namen Zachäus der Zöllner. Und ja, es beschreibt diese Geschichte. Aber der Kerngedanke ist eigentlich im letzten Vers zu finden. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich möchte mit euch heute drei Punkte durchgehen, wie so die letzten Male auch, ja. Den ersten Punkt möchte ich mit euch darüber sprechen, wer sind eigentlich die Verlorenen oder wer ist der Verlorene? Im zweiten Punkt möchte ich mit euch darüber sprechen, Jesus sucht den Verlorenen. Und im letzten Punkt, Jesus rettet den Verlorenen. Und dafür soll uns diese Geschichte helfen. Zum ersten Punkt, wenn wir über den Verlorenen sprechen oder wenn wir allgemein über das Verlorene sprechen. Ja, was ist etwas Verlorenes? Nun, wir kennen alle die Situation, wenn wir einen Schlüssel verlieren. Ja, wenn wir einen Schlüssel verlieren, dann müssen wir auch immer daran denken, dieser Schlüssel, der hat einen Besitzer, richtig? Alles, was wir verlieren, hat jemandem gehört. Es gehört jemandem, sonst wäre es ja nicht verloren gegangen, oder? Und wenn ich etwas verloren habe, so ist das zumindest in den meisten Fällen, dann möchte ich es auch wieder haben. Denn sonst würde ich ja nicht danach suchen, oder? Wenn wir also über etwas Verlorenem sprechen, müssen wir auch automatisch über den Besitzer sprechen. Es gibt also nichts Verlorenes, das niemandem gehört. Auch wenn wir ein Kind im Park antreffen, was weint und sagt, oh, ich habe meine Mama verloren. Ja, dann kommen wir nicht auf die Idee und sagen, oh, du hast ja gar keine Mama. Ja, sondern wir wissen, dass ein Kind, wenn es seiner Mama schreit, wenn es verloren gegangen ist, dann hat es einen Elternteil oder dann hat es zumindest Eltern. Ja? Es gibt natürlich auch Kinder, die laufen bewusst weg, sowas soll es auch geben. Ja, und da stellt sich für mich immer die Frage, das ist eine Frage der Perspektive. Für die Eltern ist das Kind dann verloren und für das Kind ist die pure Freiheit, richtig? Aber wenn die Bibel über verloren spricht, dann meint sie eigentlich immer die Perspektive aus Gottes Sicht. Und egal, ob der Mensch das wahrhaben will oder nicht, die Verlorenheit wird immer aus Gottes Sicht beschrieben. Wir gehen mal, ja, Morten sagte gerade so, vor Zeiten gab es ja nicht, weil es Gott immer schon gab. Ne? Und genau das ist der Punkt. Aber wir wollen mal dahin gehen, wo es vor der Zeit der Menschheit gewesen ist. Ja? Es ist ein Gott, der im Himmel ist. Und er sagt zu seinem Sohn, lass uns Menschen machen. Nach unserem Ebenbild. Der Vorsatz ist gefasst, er hat einen Menschen vorherbestimmt. Er hat den Menschen auserwählt, damit dieser Mensch Gemeinschaft mit ihm haben kann, damit der Mensch ihn verherrlichen kann, damit der Mensch ihm Ehre bringen kann. Und mit dieser Entscheidung hat Gott den Menschen vorherbestimmt und ihn auserwählt. Den Menschen als solches natürlich, nicht den einzelnen Menschen, sondern den Mensch als solches. Nun, es kam natürlich der Zeitpunkt, wo Gott diesen Menschen geschaffen hat. Dieser Mensch ist auf der Erde und dieser Mensch war perfekt. Er war nach dem Ebenbild Gottes gemacht, bis die Sünde anklopfte. Und die Sünde, der Hochmut des Menschen, hat den Menschen dazu gebracht, sich über seinen Schöpfer zu stellen. Und dieser auserwählte Mensch hat den lebendigen und allmächtigen Gott, der ihn geschaffen hat, an die Seite gestellt und ist somit aus Gottes Perspektive verloren gegangen. Was meinst du, wie schmerzhaft muss es für einen Gott gewesen sein, der ein Kind geschaffen hat, der einen Menschen geschaffen hat, der ihm dienen sollte, der ihm alles geben wollte, der ihm alles schenken wollte. Und dieses Kind, dieser Mensch, der wendet sich einfach nur ab für ihn. Was glaubst du, wie schmerzhaft das für ihn sein musste? Nun, was glaubst du, was dieser Gott tun würde? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diesem Gott ist das egal, dann lässt er das Kind laufen. Oder aber dieser Gott, der hat eine so große, tiefe Liebe zu diesem Menschen, dass er anfängt, ihn zu suchen. In dieser Geschichte geht es um so einen Menschen. Es ist der Zachäus. Du kannst in dieser Geschichte auch deinen Namen einsetzen. Und dieser Zachäus, der hat einen Beruf. Er ist Oberzöllner. Ja, wir wissen alle, was ein Zöllner ist. Ein Zöllner war derjenige, der das Geld für die Römer eingetrieben hat von seinem eigenen Volk. Und dieser Zachäus, der ist sogar ein Oberzöllner. Das heißt, er hat Menschen unter sich, er hat andere Zöllner unter sich. Ja, das heißt, es lässt sich sehr viel Geld verdienen. Denn was haben die Zöllner gemacht? Die Zöllner haben mehr Geld eingenommen, wie sie eigentlich sollten. Ja, und somit haben sie sehr viel Geld verdienen können. Denn die Leute, die mussten diese Abgaben machen, ansonsten kamen sie nicht vorbei an den Zöllnern. Und somit hatten die Zöllner immer etwas in der Hand, wo sie die Leute dann sagen konnten, ja, entweder oder. Und die Leute haben mehr Geld bezahlt und das Geld, was mehr eingenommen wurde, das haben sich die Zöllner dann in die Tasche gesteckt. Und somit war dieser Zöllner auch reich. Und das ist das, was wir lesen von Zachäus. In dieser Geschichte ist der verlorene Mensch also ein Dieb, richtig? Er hat die Menschen beklaut. Es könnte aber auch genauso gut ein Ehebrecher sein. Oder es könnte auch in dieser Geschichte ein Lügner sein. Oder ein Lästerer vielleicht. Vielleicht auch nur ein Habsüchtiger oder nur ein Geldgieriger. Spielt keine Rolle. Vielleicht auch nur ein stolzer oder neidischer Mensch. Oder ein Mensch, der gesagt hat, ich habe ja bis jetzt nur eine einzige Sünde getan. Und dieser Mensch mag nach außen hin sehr reich sein. Der mag nach außen hin so aussehen, als ob er gesegnet ist, als ob es ihm gut geht, als ob er alles hat. Aber was ist, wenn dieser Zachäus sein Leben aus der falschen Perspektive betrachtet hat? Darüber müssen wir mal nachdenken. Wenn er das aus seiner Perspektive betrachtet, ja, dann kann er in Freiheit leben, dann kann er machen, was er will, dann spielt das keine Rolle, welche Menschen er beklaut oder nicht. Denn er kann tun und lassen, was er will. Er lebt in der Freiheit. Wenn er das aber aus Gottes Perspektive betrachtet, dann ist er ein verlorener Mann. Warum? Weil er eigentlich einem anderen Herrn gehört. Er gehört nicht sich selbst, er gehört jemand anderem. Sonst wäre er ja nicht verloren. Nun, welche Perspektive ist jetzt die richtige? Diese Frage stellt man sich ab und zu. Ist die Perspektive deswegen richtig, weil Christian gerade gesagt hat, dass die Bibel wahr ist? Mag so stimmen, ne? Lass uns mal Römer 1, Vers 20 bis 21 lesen. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, also in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Nun, das beschreibt ganz klar, welche Perspektive hier ist, oder? Der Mensch, der hat keine Entschuldigung zu sagen, ich wusste ja nichts davon. Denn Gott sagt, ich habe mich in der Natur gezeigt. Man konnte mich sehen, man konnte mich erkennen. Und deswegen berichtet dieser Text hier von der zweiten Perspektive und nicht von der ersten. Denn wenn er von der ersten Perspektive berichten würde, dann wäre der Text eigentlich schon zu Ende und wir bräuchten nicht weitermachen. Aber er berichtet aus Gottes Perspektive. Und interessant ist, dass Zachäus diesen Jesus sehen will. Er möchte sehen, wer er ist, lesen wir im Vers 3. Und er beginnt mit der Suche nach diesem Jesus durch einen Hilfeschrei. Jeremia 29, Vers 13 sagt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr nach mir mit eurem ganzen Herzen. Und auf diese Suche begibt sich Zachäus, denn sonst würde er nicht nach diesem Jesus suchen. Und interessant fand ich dieses Beispiel, Zachäus klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum. Ich möchte jetzt nicht zu viel in dieses Wort interpretieren, aber ich habe mal nachgeguckt, was das für ein Baum ist. Und das Interessante an diesem Baum ist, dass er eine Frucht hat, die sehr fade und holzig schmeckt. Und diese Frucht wird eigentlich nur von armen Menschen gegessen. Und des Weiteren ist dieses Holz von diesem Baum so gemacht, oder beziehungsweise das Holz ist so stabil, dass das über Jahre hält. Und somit wurde aus diesem Holz wurden Särge gebaut. Puh, dann dachte ich, das ist ein interessantes Bild, oder? Und auf diesen Baum steigt der Zachäus. Und ich dachte mir so, warum? Vielleicht um zu erkennen, dass das, was ich von mir aus bringe, einfach nur tote Früchte sind. Vielleicht auch einfach nur, um zu erkennen, dass das, wo ich hinaufsteige oder dass das, wo ich mich gerade befinde, einfach nur für den Tod gebraucht wird. Einfach nur, um mein eigenes Grab zu bauen, oder? Und auf diesem Baum sitzt dieser Zachäus, auf der Suche nach Jesus. Der verlorene Mensch ist der, der aus Gottes Perspektive durch die Sünde verloren gegangen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Es erinnerte mich ein bisschen an das Ahrtal. Im Ahrtal gab es eine Situation, wenn mich nicht alles täuscht, wo die Flut kam und alles überschwemmt war. Da hing ein Mann an einem Schild, glaube ich, war das, oder einem Masten. Da hing er an diesem Masten fest. Und er hing da und alles, was er konnte, war ein Hilfeschrei auszusenden. Konnte der Mann sich selber retten? Nein. Er hängt einfach da in seiner Verzweiflung und stellt fest, ich bin ein verlorener, toter Mann. Und wenn mich nicht jemand rettet, dann werde ich hier umkommen. Und in dieser Perspektive oder in dieser Sicht befindet sich der verlorene Mensch. Ja, jetzt weiß der Zachäus, was Sache ist, oder? Jetzt sitzt er da in seiner ganzen Verlorenheit auf diesem Baum. Und was nun? Was bringt ihm das, dass er da oben sitzt? Wenn es keinen gnädigen Gott geben würde, der ihn sucht, dann würde es Zachäus gar nichts bringen. Und somit komme ich zum zweiten Punkt. Jesus sucht den verlorenen Menschen. In Vers 5, und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn. Ist doch interessant, oder? Jesus übersieht keinen, der nach ihm sucht. Jesus sieht diese Menschen, denn er sucht diese verlorenen Menschen, die erkennen, dass sie verloren sind. Was würde es bringen, wenn Gott als Schöpfer diesen verlorenen Menschen suchen würde? Was würde es bringen, wenn er diesen Menschen finden würde? Was hätte er davon? Der Mensch ist doch für die Sünde für immer von Gott getrennt, oder etwa nicht? Also hat Gott, bevor er den Menschen schuf, noch etwas ganz Großes und Gewaltiges gemacht. Er hätte etwas sowas Geniales geplant in seiner großen Weisheit, wovon wir heute schon gehört haben. Etwas, was unseren Verstand einfach nur übersteigt. Was geschah noch im Himmel da oben? Gott sagt zu seinem Sohn, mein Sohn. Ja, Vater. Der Mensch, den wir schaffen werden, der wird verloren gehen. Ich habe dich auserwählt, um diesen Menschen zu suchen und zu retten. Ihr Lieben, ist das nicht Gnade und Liebe? Dieser Mensch, der nicht angewiesen ist auf diesen Menschen, dieser Gott, der nicht angewiesen ist auf diesen Menschen, in seiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit wendet sich diesem Menschen zu und sagt, du, mein Sohn, geh nach unten auf die Erde und stirb für diese Menschen. Anders wird er nicht die Möglichkeit haben, gerettet zu werden. Ich kann diesen Menschen nur retten, wenn du auf diese Erde gehst und für ihn stirbst. Und deswegen ist das Abendmahl so ein gewaltiges Bild dafür. Wir können den Herrn anbeten in unseren Liedern. Wir können singen, wie viel wir wollen. Und das können alle Menschen. Alle stehen auf und singen. Aber wenn es um das Abendmahl geht, wenn es um diese Schuld geht, die für mich bezahlt wurde, dann können nicht alle aufstehen. Eine kleine Geschichte soll dies Ganze nochmal verdeutlichen. Ein Junge baut einen Schlitten. Diese Geschichte ist vielleicht einigen schon bekannt. Er baut viele Tage daran. Er feilt, er schleift, er macht und tut. Und zu guter Letzt lackiert er diesen Schlitten. Er färbt ihn ganz rot an, in einem knalligen Rot, macht einen gelben, dünnen Streifen um diesen Schlitten herum. Dieser Schlitten, der ist perfekt geworden. Ein richtig schöner Schlitten. Und dieser Junge geht raus mit diesem Schlitten und fährt mit ihm den Abhang runter. Und irgendwann lädt ihn eine Oma ein und sagt, kommt alle rein, trinken einen Kakao zusammen. Dieser Junge lässt den Schlitten draußen stehen. Die trinken den Kakao. Dieser Junge kommt raus und traut seinen Augen nicht. Wo ist der Schlitten? Der Schlitten ist verloren gegangen. Er wurde gestohlen. Dieser Junge ist verzweifelt. Er weiß nicht, was er tun soll. Er geht nach Hause, weint. Irgendwann eines Tages läuft er an einem Schaufenster vorbei. Und was er da sieht, lässt ihn sehr stutzig machen. Er sieht auf einmal seinen Schlitten im Schaufenster stehen. Er rennt rein zu diesem Verkäufer und sagt, das ist mein Schlitten. Dann sagt der Verkäufer, nein, nein, mein Freund, der gehört nicht dir. Den habe ich gekauft, das ist mein Schlitten. Den habe ich gemacht, schauen Sie sich den an, dieser rote Schlitten mit diesem gelben Streifen drumherum, das ist meiner. Dann sagt der Verkäufer, du kannst ihn kaufen. Den habe ich doch gemacht, wieso soll ich ihn kaufen? Nun, ich habe alles gesagt, du kannst ihn für 8 Euro erwerben, entweder kaufst du ihn oder lässt ihn hier stehen. Dieser Junge rennt nach Hause, macht seine Sparbüchse auf, holt seine 8 Euro raus, die er sich mühselig zusammengesammelt hat, läuft zurück und kauft diesen Schlitten wieder zurück. Wisst ihr, was der Junge da erkennt? Das, was ich gemacht habe, muss ich mir zurückkaufen. Und genau das Gleiche ist passiert mit dem Menschen, der verloren gegangen ist, wo Gott seinen Sohn sendet und ihn zurückkauft. Ihr Lieben, das ist so ein gewaltiges Bild. Erst erschafft er den Menschen, der Mensch wendet sich von ihm ab und dann muss er den Menschen für teuer zurückkaufen. Was hat es ihm gekostet? Ist das etwa keine Liebe, ihr Lieben? Ist das etwa nicht ein liebender Gott? Dieser Jesus, der Sohn Gottes, persönlich kommt vom Himmel herab, um den Menschen zu retten. Was ganz wichtig ist, hier zu verstehen, ist, dass die Rettungsaktion von Gott ausgeht und nicht von dem Menschen. Und deswegen reden wir immer wieder von Gnade. Genauso wie der Mann, der an diesem Mast hängt, wo die Flut einfach nur unter ihm ist und der einfach nur angewiesen ist auf Rettung, wo er einfach nur erkennt, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Was trägt dieser Mann zu seiner Rettung bei? Gar nichts. Er hängt einfach nur verlassen da und wartet. Diese Straße geht der Herr Jesus entlang und sieht diesen suchenden Zachäus. Er sucht nämlich den Menschen, der erkannt hat, dass er verloren ist. Er sucht den Menschen, der nach Gott fragt. Er sucht den Menschen, der auf der Suche nach Wahrheit ist. Im Klartext heißt das, dass Jesus diesen Menschen sucht, der erkannt hat, dass er ein Ehebrecher ist. Dass er diese Menschen sucht, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie Lügner sind, dass sie Diebe sind, dass sie stolze Menschen sind. Nun, du sagst vielleicht, ich habe von allem denen nichts getan. Ich bin weder ein Ehebrecher, noch bin ich ein Lügner, noch bin ich ein Dieb gewesen. Da kann ich dir nur sagen, Jesus ist für dich nicht gekommen. Denn Jesus kam nur für Sünder. Das Wort vom Kreuz wird für dich immer eine Torheit bleiben. Aber darf ich dich mal genauer was fragen? Hast du noch niemals eine andere Frau begehrt? Denn so definiert Jesus Ehebruch in der Bibel. Warst du noch nie zornig über deinen Bruder? Denn so definiert Jesus einen Mörder. Hast du noch nie schlecht über jemanden geredet? Denn so definiert die Bibel einen Lästerer. Wer sich hier nicht wiedererkennt, der kann sich gewiss sein, für ihn kam Jesus nicht. Jesus ist gekommen, um die zu suchen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind und dass sie verloren sind. Und diesen Menschen ruft Jesus zu. Zachäus, Heinrich, Lilli, Olga, Peter, Nathalie, steig herunter. Ist das nicht gewaltig? Steig herunter von dem Baum des Todes, von dem Baum der toten Werke. Ich muss heute in dein Haus einkehren. Ihr Lieben, womit haben wir das verdient? Mit nix, mit gar nix. Warum muss Jesus in seinem Haus einkehren? Ganz einfach, weil es sonst keine Rettung gibt. Wenn Jesus nicht in dein Haus einkehrt, dann gibt es keine Rettung für dich. Ein Mensch, der erkannt hat, dass er verloren ist und sündig ist, der muss Jesus in sein Haus einladen und reinnehmen. Sonst kann er nicht gerettet werden. Bekehrung ist doch keine Sache, wo ich einfach nur sitze und ein Gebet nachspreche und sage, ja, ich bin gerettet. Nun, was macht Zachäus weiter? Als er hört, dass Jesus ihn ruft, steigt er eilend herab und es steht, und er nimmt ihn mit Freuden auf. Ihr Lieben, wenn wir erkannt haben, dass wir verloren sind, wenn wir erkannt haben, dass wir auf Rettung angewiesen sind, dann nehmen wir diesen Herrn mit Freuden auf. Dann fragen wir uns nicht, oh, was muss ich denn alles tun? Welche Gesetze muss ich denn alle befolgen? Das kommt meistens von solchen Menschen, die gar nicht verstanden haben, dass sie verloren sind oder verloren waren. Nun, warum nimmt Zachäus den Herrn Jesus mit Freuden auf? Hatte er nicht Angst gehabt, dass Jesus jetzt alle seine Sünden aufdeckt? Hat er nicht Angst gehabt, dass Jesus jetzt auf einmal alles auspackt? Alle seine schmutzigen Geschäfte, alles auf den Tisch legen? Nun, irgendwie nicht. Und der einzige Grund, warum Zachäus ihn mit Freuden aufgenommen hat, ist der, weil er verstanden hat, dass er in einem verlorenen Zustand war und dass nur Jesus ihn retten konnte. Ihm war die Größe der Schuld egal. Ihr Lieben, wenn wir zu Jesus kommen, ist die Größe der Schuld egal. Denn es geht darum, von einem verlorenen Zustand zu einem geretteten Zustand zu kommen. Zu einem Zustand, wo ich wieder zu dem Gott komme, wo ich verloren gegangen bin. Nun, wie geht die Geschichte weiter? Es scheint so, als ob hier ein wichtiger Teil übersprungen wird. Zumindest hat sich für mich die Frage gestellt als Leser, fehlt hier nicht irgendwas? Wo bleibt die große Buße? Wo bleibt die große Evangelisation? Nichts dergleichen zu lesen. Aber wisst ihr, was ich weiß? Dass Bekehrung ohne Buße nicht stattfinden kann. Und was mir so interessant wurde, dass die Buße im Kämmerlein stattfindet. Ganz alleine, Zachäus und Jesus. Ist das nicht interessant? Das sind die beiden, die darüber reden. Es geht nicht darum, vor die Gemeinde zu kommen und alles zu sagen, was ich gesagt habe. Es geht darum, vor Gott, dem alleinigen Schöpfer, von dem ich weggelaufen bin, zu bekennen, das ist meine Schuld. Und ihr Lieben, der Herr kennt unsere Schuld. Ich sprach neulich mit einem Bruder über Sünden und dann war das so interessant. Man betet manchmal und man will eigentlich nicht wahrhaben, dass man diese Sünde hat. Und man fängt an, sich im Gebet irgendwie rauszureden und ja, Herr, du, eigentlich ist das ja nicht so, und bis man irgendwann mal erkennt, weißt du was, du weißt es doch eh. So ist es. Oder? Der Herr kennt das doch. Was versuchen wir uns vor dem Herrn zu verstecken? Vielleicht hat Zachäus noch einen Ehebruch bekannt vor Gott. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er noch Lügen bekannt oder sonst irgendwas. Wir wissen es alles nicht. Aber Fakt ist, dass es keine Sünde gibt, die zu groß ist für unseren rettenden Gott. Wie tun wir Buße, wenn wir zu Gott kommen? Jesus möchte nicht nur ein Zimmer von uns einnehmen. Jesus möchte das Haus einnehmen, denn ich muss heute in deinem Haus sein. Warum? Weil jede Sünde mich von Gott trennt. Ich habe ein interessantes Beispiel gelesen. Der Martin Haug, der hat in einem Buch geschrieben, Er ist unser Leben. Da berichtet er von einem Menschen, der zu einem Missionar kommt und sehr unruhig ist und aufgewühlt ist. Und er kommt zu ihm und sagt, ich habe einen Strick gestohlen. Er bekennt auf dem Missionsfeld, dass er eine Sünde getan hat. Nun, der Mann geht nach Hause und am nächsten Tag kommt er wieder zu diesem Missionar. Ich kann irgendwie immer noch keinen Frieden finden. Nun, warum nicht? An diesem Strick war eine Kuh. Ihr Lieben, es geht nicht darum, Gott zu bekennen, dass ich nur einen Strick gestohlen habe. Denn Gott weiß, was dahinter ist. Wenn wir Sünde bekennen, dann müssen wir alles bekennen. Denn jede Sünde trennt uns von Gott. Somit komme ich zum dritten Punkt, zum letzten Punkt. Jesus rettet den verlorenen Menschen. Das ist der schönste Punkt. Im Vers 8 sagt Jesus, heute ist dem Haus Rettung widerfahren. Nun, wir haben in dieser Zwischenzeit nicht viel über Buße und alles gelesen. Aber woran hat man gemerkt, dass Rettung in diesem Hause entstanden ist? Ganz einfach, an der Frucht der Buße. An den Auswirkungen. Jesus hat ihnen definitiv kein Wohlstandsevangelium gepredigt. Das steht fest. Wisst ihr warum? Denn sonst hätte Zachäus nicht alles abgegeben oder die Hälfte abgegeben. Deswegen kann es kein Wohlstandsevangelium gewesen sein. Aber diese Frucht der Buße ist das Zeichen für echte Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn der Verlorene Buße tut und wieder das tut, was der Schöpfer für ihn vorgesehen hat, und das ist nur möglich durch Jesus und sein Erlösungswerk. Denn deswegen ist Jesus gekommen für uns, um uns in ihm auszuerwählen, damit wir wieder fähig sind, Gutes zu tun. Nach Epheser 2, Vers 10. Zachäus gibt nicht nur das zurück, was in dem Gesetz gefordert war. Denn im Gesetz stand eigentlich geschrieben, wenn du jemandem etwas gestohlen hast oder weggenommen hast, dann musst du ihm das wiedergeben und ein Fünftel dazu. Das heißt, es hätte ausgereicht, wenn er ein Fünftel zurückgegeben hätte. Aber was tut Zachäus hier? Er gibt seinen halben Besitz den armen Menschen ab. Und wen er betrogen hat, den gibt er es vierfach zurück. Das ist doch interessant, oder? Wisst ihr, wie wir heute Buße verstehen? Wenn wir 10 Euro jemanden geklaut haben und uns bekehren, dann denken wir, muss ich ihm die 10 Euro jetzt wiedergeben? Es war ja vor meiner Bekehrung. Da war ich ja noch der alte Mensch, oder? Außerdem ist das doch peinlich, wenn ich jetzt zu ihm komme und sage, hier, ich habe dir damals 10 Euro geklaut. Oder? Wir trauen uns doch heute noch nicht mal, um Vergebung zu bitten. Das ist doch schon peinlich genug. Aber daran erkennt man, ob die Buße echt war oder nicht. Wisst ihr, wie Zachäus Buße verstanden hat? Die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Wenn ich 2 Autos habe, gebe ich einen ab. Wenn ich 5.000 Quadratmeter Land habe, gebe ich 2.500 ab. Das sind nur Beispiele. Ja, es geht einfach nur darum, dass er die Hälfte den Armen gegeben hat. Paul, ich habe dir 10 Euro geklaut, hier hast du 40 wieder. Ich habe bei dir 1.000 Euro geklaut, hier hast du 4.000 Euro wieder. Das ist doch unnormal, oder? Das wird doch keiner von uns glauben. Aber so hat Zachäus Buße verstanden. Denn wisst ihr warum? Weil er verstanden hat, dass er gerettet ist. Jesus hat mich gefunden und mich gerettet. Ich war verloren. Er hat mich wiedergefunden. Ich war tot. Er hat mich lebendig gemacht. Und das sind Zeichen einer echten Buße und Wiedergeburt. Nun, ich habe mich gefragt, was müssen die Armen gedacht haben? Zachäus ist oft rein und raus gegangen in seinem Haus. Aber was müssen die Armen gedacht haben, als dieser Zachäus mit Jesus reingeht und dann auf einmal mit so einer Botschaft rausgeht? Das muss sie doch vom Hocker gehauen haben. Die haben mit Sicherheit darüber nachgedacht, was mit Zachäus passiert ist, oder? Aber ich glaube, dass sie viel mehr darüber nachgedacht haben, was hat der Jesus dem erzählt? Es muss doch an diesem Jesus gelegen haben. Und darauf kommt es an, ihr Lieben. Das war die Geschichte von einem Menschen, der erkannt hat, dass er verloren ist, sich aber nicht selber retten konnte. Das war die Geschichte von einem gnädigen Gott, der diesen Menschen sucht und retten will. Ihr Lieben, das war die Geschichte von einem Zachäus. Wie sieht deine Geschichte aus?